GEG lässt freundlich grüßen, die Welt liegt ihm zu Füßen, denn wir bauen drauf. Ich bitte diesen winzigen Fremdschämen-Moment zu verzeihen, aber bei diesen ganzen Abkürzungen fällt mir immer dieses eine Lied ein. Unser Thema heute ist nämlich das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz. Das gibt es zwar bereits seit 2020, doch gerade sind ein paar Neuerungen in Kraft getreten und deshalb wollen wir heute mal einen Blick darauf werfen. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Und wenn es ums Bauen oder Sanieren geht, dann gibt es eins, an dem einfach kein Vorbeikommen ist, das Gebäudeenergiegesetz, abgekürzt GEG. Was hat es damit auf sich, Ariane?
Nun, Georgina, das Gebäudeenergiegesetz oder wie es vollständig heißt, das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden, beinhaltet alle Vorschriften, die Gebäude nach ihrem Bau oder Umbau energietechnisch zu erfüllen haben. Also, wie der Name schon sagt, zielt es darauf ab, dass anschließend beim Heizen und Kühlen möglichst wenig Energie zum Einsatz kommen muss und die benötigt wird, sollte dann nach Möglichkeit aus erneuerbaren Quellen stammen.
Okay, das GEG wurde also entwickelt, um Gebäude energieeffizienter werden zu lassen.
Genau, also es gab schon vorher mehrere Gesetze, die darauf abzielten, die ENEF, das ENEG, das EE-Wärme-G. Und mit der Einführung des GEG im November 2020 sollten einfach all diese Bestimmungen in einem Regelwerk gebündelt werden.
Es ging also darum, den Paragraphendschungel etwas zu lichten.
Das und außerdem galt es, zwei EU-Richtlinien, die EPBD und die EED, umzusetzen. Denn so soll ja EU-weit dafür gesorgt werden, dass Gebäude weniger Energie verbrauchen.
Ah, das finde ich interessant. Dann ist Energieeffizienz also in anderen europäischen Ländern auch ein großes Thema.
Ja, denn vorrangig wird immer noch fossile Energie verwendet. Und je mehr davon verbraucht wird, desto höher fällt der CO2-Ausstoß aus. Und schließlich lässt dieser ja die Erderwärmung voranschreiten. Um sie aufzuhalten, sind also Einsparungen erforderlich. Ja. So ist der Gebäudesektor in Europa für 40% des Energieverbrauchs und damit rund 36% der CO2-Emissionen verantwortlich. Grund dafür ist, dass 3/4 aller Gebäude nicht energieeffizient sind.
Da muss dann natürlich was getan werden. Was genau braucht es denn, um so eine Effizienzsteigerung zu erreichen? Sprich, was genau steht im GEG?
Nun, da spielen vor allem zwei Werte eine entscheidende Rolle. Der Primärenergiebedarf und der Transmissionswärmeverlust.
Okay, fangen wir mal mit dem ersten an. Was verbirgt sich hinter Primärenergiebedarf?
Dabei geht es um die Energieträger, die beim Heizen und Kühlen zum Einsatz kommen und um die Menge an fossiler Energie, die aufgewendet werden muss, um sie für diesen Zweck nutzbar zu machen. So fallen ja nicht erst bei der Verwendung im Gebäude Emissionen an, sondern auch schon bei der Gewinnung der Rohstoffe und deren Transport und Umwandlung. Ja. Schließlich brauchst du dafür Maschinen, die ihrerseits Energie verbrauchen.
Ich schätze mal, dass dann Öl, Gas und Kohle, die erst aus der Erde geholt und anschließend viele Kilometer weit transportiert werden müssen, nicht so gut abschneiden.
Da hast du recht. Die Menge an Primärenergie, die bei einem Energieträger je Kilowattstunde anfällt, wird mit dem Primärenergiefaktor angegeben. Mhm. Und bei den fossilen Brennstoffen liegt dieser bei 1,1 bzw. 1,2. Wenn du also beispielsweise einen Wärmebedarf von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr hast und diesen mit Heizöl deckst, dann kommst du auf einen Primärenergiebedarf von 22.000 Kilowattstunden.
Das klingt nach einer ganzen Menge. Und wenn ich stattdessen mit Strom oder Fernwärme heize?
Nun, wenn du den Strom aus dem Netz beziehst, musst du mit einem Primärenergiefaktor von 1,8 rechnen. Zum einen, weil es sich bei Strom um keinen Rohstoff handelt, sondern dieser erst durch Umwandlung aus solchen erzeugt wird. Zum anderen, weil beim deutschen Strommix derzeit noch Kohle und Gas eine recht große Rolle spielen. Bei Fernwärme richtet sich der Primärenergiefaktor nach der Art ihrer Entstehung. Also verfeuert man dafür fossile Rohstoffe, liegt er bei bis zu 1,3. Mhm. Ist sie hingegen ein Produkt von Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis erneuerbarer Umweltenergie, beträgt ihr Primäranteil gleich 0. Je nach Zusammensetzung sind auch dazwischenliegende Werte möglich.
Okay. Das heißt dann also, dass mein Primärenergiebedarf bei Verwendung erneuerbarer Energien niedriger ausfällt.
Richtig erkannt. Holz zum Beispiel gilt als nachwachsender Rohstoff, der nur das an CO2 abgibt, was er zuvor gespeichert hat. Von sich aus enthält er also keinerlei Primärenergie. Für das Absägen der Stämme, deren Aufbereitung im Sägewerk und den anschließenden Transport zu dir nach Hause wird allerdings ein Primärenergiefaktor von 0,2 angesetzt. Richtig umweltschonend ist dagegen Solarenergie. So kannst du sie mittels Kollektoren direkt auf deinem Dach in Strom oder Wärme umwandeln lassen. Oder aber du machst sie dir in ihrer gespeicherten Form, also als in der Luft, dem Erdboden oder dem Grundwasser befindlicher Umweltenergie zunutze. Diese kann von einer Wärmepumpe gewonnen und dann zur Wärmeerzeugung verwendet werden. In jedem Fall ist eine sofortige Nutzung ohne irgendwelche Zwischenstufen möglich. Und Emissionen fallen dabei auch keine an. Der Primärenergiefaktor von Solarenergie beträgt daher 0.
Ja, und dass das Klima von Photovoltaik und Solarthermie profitiert, war ja auch eines der Fazit unserer Folge zu den Solaranlagen.
Ganz genau. Und deshalb stellen sie eine gute Option dar, wenn man einen niedrigen Primärenergiebedarf erreichen möchte. Seit diesem Jahr fließt Solarstrom sogar dann in dessen Berechnung mit ein, wenn du ihn vollständig einspeist.
Das war vorher also nicht so?
Bisher musstest du den auf deinem Dach erzeugten Strom vorrangig selbst nutzen, um ihn angerechnet zu bekommen.
Okay.
Vor kurzem gab es jedoch auch beim EEG, dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, eine Änderung, wodurch Volleinspeisung nun besser vergütet wird. Und damit keine Verwirrung aufkommt, wurden die Regelungen im GEG entsprechend angepasst. Letztendlich ist das Ziel ja, dass auf möglichst vielen Dächern möglichst viele Module angebracht werden, um auch beim allgemeinen Strommix den erneuerbaren Anteil zu steigern.
Das ergibt natürlich Sinn. Aber inwiefern wirkt sich denn der PV-Strom auf meinen Primärenergiebedarf aus, wenn er nicht dazu dient, meinen Verbrauch zu decken?
Nun, künftig werden dann jeden Monat der Ertrag deiner PV-Anlage und dein eigener Stromverbrauch erfasst und die Werte gegengerechnet. Wenn also viel Solarstrom zum Einspeisen da ist und du gleichzeitig nur einen geringen Netzbezug hast, wirkt sich das eben positiv auf die Höhe deines Primärenergiebedarfs aus.
Der möglichst niedrig ausfallen sollte.
Genau, besonders bei Neubauten stellt das GEG diesbezüglich hohe Anforderungen.
Wie sehen die aus?
Nun, zunächst einmal ist es so, dass das GEG für Gebäude gewisse technische Mindeststandards festlegt. Passt man diese an die Geometrie, Ausrichtung und Nutzfläche eines spezifischen Hauses an, ergibt sich daraus das sogenannte Referenzgebäude. Und dieses bildet dann die Grundlage für die zu erfüllenden Anforderungen. So galt für Neubauten bisher, dass ihr Primärenergiebedarf bis zu 75% des Wertes des Referenzgebäudes betragen darf. Seit diesem Jahr liegt die Höchstgrenze bei nur noch 55%.
Okay. Das heißt also, dass ich künftig nur noch dann ein Haus bauen darf, wenn dieses überwiegend mittels erneuerbarer Energien geheizt und gekühlt wird, richtig?
Richtig. So fordert das GEG je nach Heizungsart einen Mindestanteil an erneuerbaren Energien. Dass dies auf deine Anlage zutrifft, musst du dann auch belegen können.
Okay.
Das ist allerdings einfacher geworden, da das Nachweisverfahren auf jenes umgestellt wurde, welches die KfW für die Förderung des Effizienzhauses 55 verwendet hat.
Ah, Förderung, mein Lieblingsthema. Da gab es doch vor einigen Monaten, wenn ich mich nicht irre, auch Neuerungen.
Du irrst nicht. Und die sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass laut GEG nur dann eine Förderung erteilt werden darf, wenn ein Neubau Werte erreicht, die über die Mindestanforderungen hinausgehen.
Okay.
Soll ja schließlich kein Geld dafür geben, dass man einfach nur seiner Verpflichtung nachkommt. Erst wenn du für noch mehr Energieeffizienz sorgst, also der Primärenergiebedarf deines Hauses nur noch 40% des Referenzwerts beträgt, bekommst du auch staatlich Unterstützung dafür. Ein solches Effizienzhaus 40 wird übrigens ab 2025 zum Standard. Dann tritt nämlich eine weitere GEG-Novelle in Kraft. Bereits ab 2024 wird bei neuen Heizungen ein Mindestanteil an erneuerbaren Energien von 65% verlangt.
Ah, gut zu wissen. Im Neubaubereich hat man also mit fossilen Systemen schlechte Chancen. Dann ist wohl spätestens jetzt die große Stunde der Wärmepumpen gekommen, oder?
Das kann sein. Sie erfüllen durch den hohen Anteil an Umweltenergie auf jeden Fall die Anforderungen.
Ja.
Es bedarf übrigens nicht einmal einer eigenen. Es gibt auch Wärmenetze, die von Großwärmepumpen gespeist werden.
Ach.
Diese werden zwar mit Netzstrom betrieben, sind aber trotzdem noch effizienter als manch andere Fernwärmearten. Deshalb wurde ihr Primärenergiefaktor jetzt auch von 1,8 auf 1,2 gesenkt. Wenn du also in einer Region wohnst, in der der Anschluss an ein solches Wärmenetz möglich ist, dann wäre das auch eine Option für dich.
Das hört sich doch gut an. Das waren ja jetzt alles Aspekte, die mit dem Primärenergiebedarf zu tun hatten. Du meintest ja, dass im GEG noch ein zweiter Wert von Bedeutung ist, der Transmissionswärmeverlust. Was hat es denn damit auf sich?
Nun, bei der Erzeugung von zum Beispiel Wärme auf effiziente und regenerative Technik zu setzen, ist ein Weg, Emissionen einzusparen. Aber wie heißt es so schön? Die beste Energie ist die, die gar nicht verbraucht wird. Ja. Und so geht es beim Transmissionswärmeverlust um die Durchlässigkeit der Gebäudehülle.
Unter Gebäudehülle versteht man?
Die Teile eines Hauses, die die beheizten Räume von unbeheizten Räumen und der Außenwelt trennen. Ja. Sprich, die Außenwände inklusive Fenster und Türen, die Bodenplatte sowie das Dach. Werden Keller und Dachboden nicht mit Wärme versorgt, werden auch die Kellerdecke und die oberste Geschossdecke hinzugezählt. Über letztere haben wir ja schon mal gesprochen.
Stimmt. Da ging es darum, wie wichtig es ist, diese zu dämmen, da sonst die Heizungswärme darüber entweicht.
Und dieses Entweichen ist mit Transmissionswärmeverlust gemeint. Ja, denn je höher dieser ist, desto stärker musst du an kalten Tagen nachheizen, um deine Raumtemperatur halten zu können.
Das heißt, wenn mein Haus nicht ausreichend gedämmt ist, brauche ich mehr von meinem jeweiligen Energieträger. Und dadurch fallen mehr Emissionen an und höhere Heizkosten natürlich auch.
Korrekt. Und um das zu vermeiden, macht das GEG auch Vorgaben dazu, wie hoch der Transmissionswärmeverlust maximal ausfallen darf.
Lass mich raten, auch 55% des Referenzwertes wie beim Primärenergiebedarf?
Könnte man meinen, war auch kurzzeitig im Gespräch. Es wurde dann jedoch entschieden, die Grenze bei 70% des Referenzgebäudes zu belassen.
Okay.
Dementsprechend muss dann für die einzelnen Bauteile ein festgelegter U-Wert eingehalten werden.
Was ist ein U-Wert?
Das ist der sogenannte Wärmedurchgangskoeffizient. Der gibt die Menge an Wärmeenergie an, welche in Abhängigkeit von der Fläche und der Temperaturdifferenz durch ein Bauteil hindurchströmt. Vielleicht erinnerst du dich, als wir über die oberste Geschossdecke sprachen, erwähnte ich, dass diese so gedämmt werden muss, dass maximal 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin an Wärme entweichen können.
Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Das war also eine der Anforderungen aus dem GEG, nicht wahr?
Genau, in dem Fall aber in Bezug auf Altbauten. Mhm. Bei Neubauten sind die U-Werte jeweils etwas höher angesetzt.
Im GEG gibt es also nicht nur Richtlinien für neue Häuser, sondern auch für alte.
Ja, denn gerade Altbauten sind effizienztechnisch meist nicht auf der Höhe der Zeit. Mhm. Wie ich anfangs sagte, 3/4 aller europäischen Gebäude haben diesbezüglich Nachbesserungsbedarf. Da ließe sich also durch entsprechende Maßnahmen einiges an Energie und Emissionen einsparen.
Heißt das dann, dass ich als Altbaubesitzer sanieren muss?
Eine allgemeine Sanierungspflicht gibt es nicht. Aber wie ich schon mal in einer Folge dargelegt habe, hast du als Neubesitzer eines Altbaus dafür zu sorgen, dass dort die oberste Geschossdecke sowie die Heizungsrohre gedämmt sind und kein zu alter Heizkessel mehr in Betrieb ist. Besitzt du das Haus, in dem du wohnst, jedoch schon länger, liegt die Entscheidung, ob du es energieeffizienter machst, bei dir allein.
Aber wenn ich es tue, dann nach den Vorgaben des GEG.
Korrekt. Bei einer umfassenden Sanierung musst du dich an die dort aufgeführten Mindeststandards halten.
Was ist unter umfassend zu verstehen?
Nun, das GEG greift erst bei Änderungen, die mehr als 10% eines Bauteils betreffen.
Okay.
Wenn du also nur einen kleinen Teil der Fassade ausbesserst oder nur ein einzelnes Fenster austauscht, bist du noch nicht an dessen Vorgaben gebunden. Planst du jedoch die Erneuerung einer ganzen Wand oder den Austausch aller Fenster, muss dies so geschehen, dass hinterher die dafür festgelegten U-Werte eingehalten werden. Insgesamt ist darauf zu achten, dass Modernisierungsmaßnahmen an einem Gebäude keine Verschlechterung von dessen energetischer Qualität nach sich ziehen.
Klingt logisch. Wenn man schon Arbeiten am Haus durchführt, dann doch gleich richtig. Ist für manch einen aber sicher auch eine Kostenfrage.
Klar, eine neue Heizung einzubauen oder das Dach zu dämmen ist nicht ganz billig. Da empfiehlt es sich schon vorher erstmal durchzurechnen, ob die Maßnahme denn auch wirtschaftlich wäre. Also wie lange es dauern würde, bis du durch Ersparnisse bei den Heizkosten die Investitionskosten wieder reingeholt hast. Dabei könnte dir auch ein Gespräch mit Experten wie einem Energieberater oder einem Heizungsfachbetrieb helfen.
Guter Tipp. Und bei Sanierung ist doch auch die Förderung umfangreicher als beim Neubau, oder?
Warum wundert es mich nicht, dass du das weißt? Für Sanierungsmaßnahmen steht in der Tat ein größeres Förderangebot zur Verfügung. So gibt es zum einen Zuschüsse für Einzelmaßnahmen. Also wenn du zum Beispiel nur die oberste Geschossdecke dämmst oder nur deine Heizung austauscht. Zum anderen gibt es eine Effizienzherausforderung, wenn die Durchführung mehrerer Maßnahmen dazu führt, dass Primärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust anschließend bestimmte Grenzen nicht mehr überschreiten. Im Gegensatz zur Neubauförderung hast du dann auch eine größere Auswahl an Effizienzhausstufen. Wird sich allerdings zeigen, ob das so bleibt, denn ab 2024 müssen sanierte Außenbauteile dem Effizienzhausstandard 70 entsprechen.
Es könnte also von Vorteil sein, besser früher als später über eine Sanierung nachzudenken.
Jo.
Schließlich wurden ja aber auch schon Fördersätze in der Vergangenheit gekürzt. Also es könnte ja durchaus auch mal wieder passieren.
Ja, man weiß nie, was noch kommt. Das GEG liefert übrigens noch einen weiteren Grund, warum sich für den einen oder anderen eine Sanierung lohnen könnte.
Na, schieß los, welchen?
Die Energieausweispflicht.
Okay, worum geht es da?
Darum, dass du, wenn du dein Haus oder eine Wohnung darin verkaufen, vermieten oder verpachten möchtest, dafür einen Energieausweis vorlegen musst.
Okay.
Denn dieser verschafft potenziellen Käufern oder Mietern einen Überblick, wie es um die energetische Qualität des Gebäudes bestellt ist. Und sie sind so in der Lage, die damit verbundenen Energiekosten abzuschätzen.
Und wenn die Werte schlecht sind, also mit hohen Kosten zu rechnen ist, überlegen es sich potenzielle Käufer oder Mieter dann ja möglicherweise nochmal anders.
Ganz genau. Eine Investition in die Energieeffizienz deines Hauses führt also auch zu dessen Wertsteigerung.
Und das ist natürlich auch ein weiterer guter und nicht zu vernachlässigender Aspekt. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass sich aufgrund des Energieausweises so manch einer zu einer Sanierung gezwungen sieht.
Da könntest du recht haben. Schließlich liegt dieser schonungslos energetische Schwachstellen offen, was dein Haus für Interessenten schnell unattraktiv werden lässt. Und selbst dann, wenn Vermietung oder Verkauf für dich heute noch kein Thema sind, heißt das ja nicht, dass es nicht in der Zukunft eines werden wird.
Stimmt.
Somit musst du immer im Hinterkopf behalten, was dann wohl in deinem Energieausweis steht.
Okay, es lässt sich also festhalten, dass in den meisten Gebäuden aufgrund unzureichender Dämmung ein zu hoher Energieverbrauch herrscht und dass gleichzeitig noch zu häufig fossile Energieträger zum Einsatz kommen, sodass der hohe Verbrauch auch mit einem hohen CO2-Ausstoß einhergeht. Um daran etwas zu ändern, hat der Staat im Hinblick auf die Klimaziele das Gebäudeenergiegesetz erlassen. Darin sind Mindestanforderungen an den Zustand der Gebäudehülle und die zu verwendenden Heiz- und Kühltechniken festgelegt. Für neue Gebäude sind diese in jedem Fall verbindlich. Bei Altbauten greifen sie erst ab einem gewissen Sanierungsumfang. Eine Pflicht zur Sanierung gibt es in den meisten Fällen nicht. Den Sonderfall haben wir bereits in einer Folge behandelt. Allerdings übt das GEG durch die verpflichtende Vorlage eines Energieausweises bei Verkauf und Vermietung einen gewissen Druck aus, mehr für die Energieeffizienz zu tun. Habe ich noch was vergessen?
Nö, ich würde sagen, in deiner Zusammenfassung war alles Wichtige drin.
Sehr gut.
Wer spezifische Fragen zu bestimmten Heizungsarten oder einzelnen U-Werten hat, der kann ja selbst mal einen Blick ins GEG werfen.
Gute Idee. Uns ging es ja erst einmal nur darum, festzuhalten, dass ich nicht rappen kann. Und natürlich, dass ihr das Gebäudeenergiegesetz kennt und wisst, dass zum Zweck der Energie- und CO2-Einsparung gewisse Vorschriften erlassen wurden, die beeinflussen, wie gebaut werden darf. Damit solltet ihr euch vor Durchführung der Maßnahmen auseinandersetzen. Besonders, wenn ihr plant, in Eigenregie tätig zu werden. Und auch, wenn ihr die Arbeiten von Fachbetrieben erledigen lasst, kann es sicher nicht schaden, bei der Gesetzeslage auf dem Laufenden zu sein. Ariane, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht an die Vorgaben hält?
Dann, Georgina, drohen Strafzahlungen von bis zu 50.000 Euro.
Ja moin, nee, das Geld ist doch dann besser in euer Haus investiert, würde ich sagen. Sollte euch jetzt bezüglich des Ganzen noch etwas unklar geblieben sein, stehen wir wie immer gern für Rückfragen zur Verfügung. Schreibt uns einfach eine Nachricht an energetischeffizient@daa.net. Auf diesem Weg könnt ihr uns auch wissen lassen, wenn ihr an anderen Energiegesetzen interessiert seid. Und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Für heute möchten wir uns jedenfalls für eure Aufmerksamkeit bedanken und euch noch eine schöne Woche wünschen.
Macht's gut. Ciao.